sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 112. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie auch in den anderen Folgen zuvor, mit dabei ist der liebe Wolf.
Oh, guten Abend.
Der gemeinsam mit mir heute durch diese quasi Feuerwehrfolge gehen wird. Und wir sind ganz kurz vor den Playoffs. Die Teams sind nicht nur heiß, sie brennen. Sie brennen auf die letzten Plätze der Playoffs, zumindest in der Eastern Conference. In der Western Conference ist ja quasi schon alles entschieden. Aber trotzdem, auch da ist es spannend. Und so werden wir heute auch in die Folge gehen. Nachher haben wir dann auch noch die League One, in der es den ersten Titel gab, ohne dass dort die Playoffs schon stattgefunden haben. Und auch die Super League hat kleine Nachrichten und auch natürlich gespielt. Aber wir starten erstmal mit der Championship. Und wo willst du zuerst hin? In den Osten oder in den Westen?
Ich gehe mal gerne in der USL von Osten nach Westen. Daher würde ich vorschlagen, machen wir es auch heute so.
Dann haben wir uns für die Eastern Conference haben wir uns eine Partie geschnappt, die schon von der Paarung her sehr interessant ist, weil es zwei Teams sind, die gerne an den Playoffs teilnehmen wollen. Man kann aber sagen, das eine Team hatte an dem Tag irgendwie nicht so viel Glück. Es hat nicht gereicht am Ende. Beziehungsweise stand es immer nicht da, wo es stehen sollte. Nämlich die Kombination oder das Spiel von Indy 11 gegen Birmingham Legion. Indy immer mal wieder schwankend, aber doch überraschend gut. Oder was würdest du für die Saison sagen?
Also einfach formuliert, seitdem damals die Mail rumging, dass die MLS ein Team nach Indianapolis stellen möchte, hatte das Team einen ziemlich guten Höhenflug, der sich auch recht weit in den Open Cup voranbrachte. Dann sind sie plötzlich doch abgestürzt und haben wieder sehr schwankend gespielt, aber halt immer noch gut genug, um Playoff-würdig zu sein. Deswegen würde ich sagen, grob, sie spielen durchaus gut, besser als in den letzten Jahren, wo sie manchmal nicht wirklich, nennen wir es mal, nennenswert waren, aber auch nicht so gut, wie sie begonnen hatten in ihrer Hochphase. Also ein okayes Team, würde ich sagen. Sie sind Playoff-würdig, was aber auch nicht so viel heißt in der Liga, wo 66% aller Teams in die Playoffs kommen.
Mit schwankend triffst du es, glaube ich, ganz gut. So, ihre letzten Begegnungen waren immer ein Wechsel aus Sieg oder Unentschieden. Jetzt ist die Frage, wie ist diese Partie für sie ausgegangen? Blicken wir aber erstmal zu Birmingham. Wie würdest du deren Saison bis dato zusammenfassen?
Ich sag mal so, ähnlich wie das Verteidigen von Standardsituationen meiner Hertha. Bestenfalls bescheiden oder auch beschissen, je nachdem, wie man es gerne formulieren möchte. Ja, Birmingham, eigentlich immer ein Playoff-Team, aber es sieht aktuell so aus, so viel können wir schon mal sagen, dass sie zum ersten Mal die Playoffs nicht erreichen werden und daher nicht gut, nochmal nett formuliert.
Sie haben aktuell theoretisch ja noch die Chance, in die Playoffs zu kommen, aber das ist eine sehr theoretische Chance. Gehen wir mal in die Partie. Partie fängt eher so an, wie die Saison für Birmingham halt so lief, nämlich mit einem Eigentor. Und dieses Eigentor brachte aber die Gastgeber in Führung. War, also ja, ich finde irgendwie die Beschreibung, es beschreibt die Saison von Birmingham, passt leider sehr gut. Der Ball wird erstmal hoch in den Strafraum geschossen. Die Situation ist an sich eine völlig normale. Im Strafraum steht ein Indie-Spieler, der verlängert den Ball via Kopf innerhalb des Strafraums einfach nur nach links weiter. Und an sich wäre diese Situation gar nicht so gefährlich. Klar, man befindet sich im eigenen Strafraum, aber ist jetzt so nah, ist jetzt kein Indie-Spieler, dass es so brandgefährlich werden würde. Das Problem ist aber, dass Kavida dasteht und den Fuß so ungünstig reinhält, dass der Ball gegen den Fuß knallt und von da aus dann ins Tor geht. Ist für so einen Spielbeginn irgendwie ungünstig, wenn du mit 1-0 in Rückstand gehst nach Eigentor.
Kann man nicht besser zusammenfassen. Wurde allerdings auch nicht wirklich besser für die Jungs aus Birmingham. Denn nur eine Minute später traf Indy erneut. Diesmal allerdings wirklich von selben, von den eigenen Kräften her, ohne Abfälschung. Jack Blake bekommt den Ball schon im Strafraum von Birmingham, so knapp 1-2 Meter drin, und zieht einfach mal, ja, ich würde sagen, 4-5 Meter vom rechten Strafraumeck in die linke obere Ecke ab. Der Ball geht wie ein Strahl oben links rein. Matt Van Okel kann den Ball im Tor nicht halten. Und damit baut die Heimmannschaft die Führung direkt aus zum 2-0. Schönes Tor, aber so viel können wir schon mal sagen, nicht das einzige Fernschusstor in der USA Championship in dieser Woche.
Stimmt, es waren in dieser Woche ganz schön viele. Hast du für die erste Halbzeit noch etwas?
Tatsächlich nicht. Das war so ein bisschen das, was nennenswert hängen geblieben ist.
In der 54. Minute gibt es, so viel kann ich schon mal sagen, meine Lieblingsszene von Birmingham in diesem Spiel. Und die entscheidende Person ist Mance. Der tanzt sich nämlich wie eine prima Ballerina im Strafraum von Indy durch drei Verteidiger, die dabei alles andere als günstig aussehen, beziehungsweise er sieht dabei sehr, sehr gut aus. Also das muss man anerkennen, das macht er sehr gut. Hat dann zusätzlich noch die Spielübersicht, um nach drüben zu schauen und festzustellen, oh, Pino steht ganz gut. Ich mache mal den schönen Querpass im Strafraum und gebe ihm den Ball. Und genauso passiert es auch. Pino läuft den entsprechenden Schritt nach vorne, nimmt den Ball entgegen und versenkt ihn. Sehr, sehr schönes Tor. Also vor allem die Vorarbeit ist sehr, sehr klasse.
Stimme ich zu. Fun Fact, Stefano Pino hat bis zum letzten Saisonende noch bei Indy gespielt. War also quasi der Treffer gegen die alten Freunde. Stichwort schön anzusehen. In der 72. Minute gab es eine Szene, die ich sehr schön zum Ansehen fand. Die aber auch so ein bisschen beschreibt, was bei Birmingham so abgeht in der Saison. Denn es handelt sich um den Keeper Matt Van Okel, die Nummer 1 von Birmingham, schon weit in den 30er Jahren, zeitgleich auch Torwarttrainer, mit dem liebenswürdigen Spitznamen Donut King. Was man auch körperstaturtechnisch ein bisschen nachvollziehen kann. Was das mit der Saison zu tun hat, er ist einer von 6 Keepern, die in der Saison eingesetzt worden sind, aufgrund von diversen Verletzungen. Er war also gerade zum ersten Mal wieder zurück, nach seiner eigenen Verletzung, und zeigt in dieser 72. Minute eine sehr, sehr schöne Parade, denn Wooten zieht aus ordentlicher Entfernung ab, der Ball wäre höchstwahrscheinlich knapp unter die Latte ins Tor reingegangen. Und Van Okel springt hoch und faustet den Ball über die Latte. Sah sehr schön aus und ich fand für einen Mann fast schon um die 40, der eben eine lange Verletzung hatte und eine der zahlreichen Verletzungen aus der Saison hatte, durchaus eine schöne Parade. Deswegen kleines Sonderlob für einen gerade Genesenen mit einer schönen Parade.
Allerdings hat Wooten danach nicht aufgegeben. Wir könnten jetzt ein richtig blödes Wortspiel mit Wut machen, aber das lassen wir. 86. Minute kommt dann nämlich sein Moment. Es gibt einen langen Ball, der kommt quasi vom Torhüter von Indy. Geht weit nach vorne. Der Indy-Sturm greift entsprechend an. Der Ball geht ein paar Mal hin und her. Am Ende nicht so richtig durchdacht, beziehungsweise nicht so richtig gut ausgeführt. Allerdings, der Ball befindet sich im Strafraum. Prallt dort, oder er fliegt in den Strafraum, prallt von dort von einem Verteidiger von Birmingham ab und letztendlich rollt er quasi so ein bisschen durch den Strafraum. Jetzt nicht besonders langsam, aber auch nicht besonders schnell. Wooten ist derjenige, der als erster reagiert, läuft noch die entsprechenden letzten paar Meter, die er braucht, schnappt sich den Ball und kann das Tor machen. Der Torhüter kann er nicht so richtig, also der kann gar nichts dafür. Da hat leider die Verteidigung ein wenig stark gepennt. Aber ja, Wooten bekam dann seinen Moment.
Ein schönes Tor, allerdings nochmal, ja, nicht das schönste Tor des Tages, was auch, ja, Fernschüsse oder Schüsse mit Wucht anging. Denn in der 90. Minute hat Birmingham nochmal versucht, es ein bisschen spannender zu machen. Reader Sohier, der Leihspieler von Minnesota United, nimmt sich ein Herz aus, ich würde schätzen, 7-8 Meter vom Strafraum entfernt und haut den Ball mit ordentlich Wucht aufs Tor von Indy 11. Hunter Sulte im Tor von Indy kann da gar nichts machen. Und der Ball schlägt im Tor ein zum 2-3 Anschlusstreffer. Ein schönes Tor, aber wie schon erwähnt, nicht der erste und nicht der letzte Fernschlusstreffer des Tages. Aber halt nochmal spannend für die Jungs aus Birmingham.
war, ja, allerdings auch der letzte Treffer des Tages. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich fand Birmingham ziemlich, oder die meiste Zeit über ziemlich ungefährlich. Das erste Tor, was sie gemacht haben, war ein sehr starkes Tor, damit auch verdient. Das zweite Tor, da war irgendwie auch ein bisschen Glück dabei, beziehungsweise hatten ja beide Teams im Laufe des Spiels immer wieder versucht, von außen vor allem aufs Tor zu schießen. Ist jetzt auch ein bisschen Glück mit dabei gewesen. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, hat Indy da schon verdient gewonnen und verdient die 3 Punkte gesammelt. Jetzt blicken wir mal auf die Tabelle. Wie ist denn die Situation für Indy? Gut, Birmingham haben wir schon ein bisschen angedeutet.
Indy hat sich mit dem Sieg gegen Birmingham für die Playoffs qualifiziert. Und da wir jetzt in der letzten Woche der Regular Season sind, gibt es nicht mehr so viele Punkte zu verteilen. Stand heute, am Donnerstag, sind sie auf Platz 4 mit 51 Punkten und könnten in der Theorie noch auf Platz 3 hochhüpfen oder auf Platz 5 runterrutschen. Mehr wird für Indy nicht passieren. Und Birmingham auf der anderen Seite hat 42 Punkte, ist auf dem 11. von 12 Plätzen, hat 3 Punkte Rückstand auf ein Playoff-Plätzchen und muss gegen Oakland ran, die im Westen für die Playoffs qualifiziert sind.
Und dazu muss man auch sagen, damit Birmingham sich qualifiziert, müssten sowohl Pittsburgh wie auch North Carolina verlieren, Hartford dürfte nicht gewinnen und Loudon dürfte auch nicht gewinnen und sie müssten dementsprechend auch gewinnen. Da ist wahrscheinlich eher Theorie am Start, weniger Realität. Wie sieht's denn generell in der Eastern Conference aus? Wer hat noch Chancen? Und bei wem glaubst du, dass er es am besten schaffen wird?
Pittsburgh und North Carolina, Stand heute Platz 7 und 8 und damit Playoff-Plätze, haben beide 45 Punkte. Auf Platz 9 im ersten Nicht-Playoff-Platz wäre Hartford mit 44 Punkten, also nur einen Punkt weniger. Und dahinter kommen dann Loudon und Birmingham mit jeweils 42 Punkten. Das heißt, zwischen Platz 11, dem vorletzten Platz, und Platz 7 liegen nur 3 Punkte. Das heißt, in der Theorie sind 5 Teams noch im Rennen. Alle müssen natürlich gewinnen, um sicher dabei zu sein. Und vielleicht ganz interessant, der erste Tiebreaker, also quasi den Quervergleich, besteht nicht aus der Tordifferenz der jeweiligen Teams, sondern aus den Punkten im direkten Duell. Das heißt, jetzt mal im ganz praktischen Beispiel, sollten die Jungs aus North Carolina und Pittsburgh verlieren und Loudon gewinnen, gibt es 3 Teams mit 45 Punkten. Und dann müsste verglichen werden, wie hat sich Loudon in den beiden Spielen gegen North Carolina geschlagen. Ist Loudon besser, würden sie North Carolina überholen. Ich denke, um auf deine Kernfrage zurückzukommen, dass es Hartford durchaus noch realistisch schafft und ich traue ihnen auch mit am ehesten noch zu weiterzukommen, denn North Carolina ist für mich nicht wirklich überzeugend. Pittsburgh spielt zu Hause gegen das schlechteste Team aus dem Westen. Die gewinnen gerne mit 1-0 und daher würde ich sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, Pittsburgh schafft's. Die werden auf jeden Fall nicht verlieren, was schon mal reichen müsste für die Playoffs. North Carolina traue ich den Sieg nicht wirklich zu. Hartford sollte das Ding auch irgendwie durchaus gewinnen können. Daher würde ich tippen, die letzten 2 Playoff-Tickets holen sich Pittsburgh, die eh schon auf einem Playoff-Platz wären, und Hartford, die auf einen springen.
Also wenn es so kommt, wäre ich natürlich als Hartford-Fan mehr als damit einverstanden. Leidet dieses Team ja ein wenig daran, es sich einfach zu machen. Und es ist manchmal leider auch zu sehr ein Duselteam. Ich kann mir also vorstellen, sie haben als Gegner Orange County, die sind zwar zu schlagen, aber jetzt so zuletzt waren sie wieder etwas stabiler. Beziehungsweise zuletzt hatten sie wenigstens keine Niederlagen mehr eingeholt. Das wird also ein hartes Stück. Hartford muss auch noch auswärts in Kalifornien ran. Von daher würde ich ja jetzt kein Brief und Siegel drauf geben, dass sie da tatsächlich die Partie gewinnen. Ein Unentschieden würde bedeuten, North Carolina darf auf gar keinen Fall gewinnen. Und ja, dann müsste man, wie du es schon gesagt hattest, gucken, wie die Partien zuvor ausgegangen waren. Pittsburgh gehe ich auch eigentlich davon aus, dass die das schaffen sollten. Für North Carolina wird es durchaus schwer, einfach weil sie als Gegner Las Vegas haben, die zuletzt, wir können ja immer noch über sie sprechen, aber die in den letzten Wochen ziemlich stabil gespielt hatten und da ein recht harter Gegner sind. Allerdings hat North Carolina halt den Heimvorteil und wahrscheinlich wollen sie ihren Fans schon bieten, dass sie in die Playoffs kommen. Mal sehen. Loudon dagegen glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, die haben es auch sehr schwer, weil auch in ihrem Fall müssten alle anderen Teams vor ihnen verlieren und dürften auch nicht, sie müssten verlieren, Punkt. Sie dürften nicht unentschieden spielen und gewinnen ja sowieso nicht.
Und dann müssten noch die Tiebreaker funktionieren, weil sie ja dann quasi wie alle anderen 45 Punkte hätten. Oder 44. Das heißt, dann müssten auch noch die Head-to-Head-Vergleiche funktionieren. Heißt, es wäre noch gut möglich, dass sie einfach gewinnen, während alle anderen verlieren. Aber sie zum Beispiel im direkten Duell gegen North Carolina und Pittsburgh den Kürzeren gezogen haben, dann würde nicht mal ein Sieg für ein Playoff-Ticket reichen. Ist also wirklich durch echt schwer, das noch zu schaffen. Nicht unmöglich, aber da muss wirklich viel, viel, viel in die richtigen Waagschalen fallen.
Die Frage ist ja, mit Sicherheit rechnen die Teams das vorher ja schon mal aus. Für den Fall, dass es passieren würde, ob sie überhaupt eine Chance haben, wenn sie gewinnen. Ich überlege gerade, weil auf der offiziellen USL-Seite sind sie ja noch nicht eliminiert. Und jetzt habe ich gerade überlegt, ob auf der USL-Seite die Tiebreaker, die theoretischen Tiebreaker, überhaupt schon mit einberechnet sind. Weil rein theoretisch, wenn jetzt schon feststehen würde, anhand des Tiebreakers wäre Loudon raus, dann könnten sie sich ja eh nicht mehr qualifizieren, selbst wenn alle anderen verlieren.
Weil dann offiziell eliminiert werden immer nur die Teams, die mathematisch keine Chance mehr haben. Und daher dürfte das mit den Tiebreakern noch nicht komplett durchgerechnet sein, weil es ja bis zu 10 in der Theorie gibt. Das heißt, müsste man sehr, sehr viele Szenarien komplett durchrechnen. Und daher gehe ich nicht davon aus, dass die schon irgendwie mit in die haben.
Natürlich nur auf das erste Szenario ran. Wenn das erste Szenario schon nicht mehr für Loudon spricht, dann müsste man an der Stelle sie eigentlich schon eliminieren. Aber wahrscheinlich hat man die Tiebreaker noch gar nicht beachtet. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Und dann springen wir danach mal in die Western Conference. Und ich kündige es schon mal an. Natürlich sprechen wir über Las Vegas und über Oakland. Also bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben die Pause gerade einmal genutzt, um nur rein theoretisch mal zu prüfen, wie es denn für Loudon aussehen würde. Festgestellt haben wir dabei, dass sie gegen Pittsburgh keine Chance haben, weil Pittsburgh die letzte Partie gewonnen hatte. Die Partie davor war ein Unentschieden. Dementsprechend geht schon dieser Tiebreaker an Pittsburgh und die Sache wäre durch. Interessanter ist allerdings die Geschichte mit North Carolina. Da haben wir festgestellt, das letzte Aufeinandertreffen gewann North Carolina mit 2-0. Davor die Partie ging 3-1 für Loudon aus. Heißt, da haben wir ein Unentschieden, wir müssen also auf den nächsten Tiebreaker gehen. Der nächste Tiebreaker wäre die Tordifferenz der Aufeinandertreffen. In beiden Fällen wäre es 3-3, also brauchen wir den nächsten Punkt. Das sind Points per Game. Gut, ich gebe zu, wir hatten keine Lust, das auszurechnen. Das haben wir übersprungen. Gehen wir mal davon aus, auch das wäre ein Unentschieden. Dann die regulären Siege oder die Siege in der regulären Saison. Aktuell hat North Carolina 12, Loudon hat 11. In unserer theoretischen Überlegung allerdings würde North Carolina ja verlieren, Loudon gewinnen, sodass sie wieder beide 12 hätten, also beide hätten 12 Spiele gewonnen. An der Stelle kommen wir dann zum fünften und das ist die Tordifferenz der regulären Saison. An der Stelle hat North Carolina 10, Loudon hat 6. Ja gut, vorbei. Unmöglich ist es nicht, aber wahrscheinlich würde sich dann an der Stelle es entscheiden. Es könnte also rein theoretisch, wenn dann nur North Carolina für Loudon werden. Aber auch das wird sehr, sehr spannend. Gehen wir mal rüber in die Western Conference. Wie sieht's denn da aktuell aus? Über den vorletzten Spieltag sprechen.
Da ist es tatsächlich dieses Jahr kurios. In den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass im Osten alles sehr lange ja quasi offen blieb, während im andersrum, dass im Osten immer alles bereits entschieden war, während es im Westen offen blieb. Das ist jetzt nicht mehr so, denn seit dem letzten Wochenende steht komplett fest, wer Playoff-Teilnehmer sein wird. Nur um die Endplatzierung gibt es noch Fragen. Denn bisher sicher qualifiziert, da kann auch nichts mehr passieren, sind New Mexico, Vegas, Sacramento, Colorado, Memphis, Oakland, Orange County und Phoenix. Die 8 Teams werden definitiv dabei sein. Und ja, es kann sich im Prinzip noch alles zwischen Platz 2 und Platz 8 ändern. Das heißt, dort können noch Teams hin und her rutschen. Am realistischsten quasi noch Teams zwischen 5 und 2, die können wechseln. Und eben zwischen 8 und, ja, 5. Also es gibt quasi zwei große Blöcke. Einmal um die Top 4 und einmal so ein bisschen was drum runter kriecht. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst. New Mexico, Vegas, Sacramento, Colorado sind die Top 4 Stand heute. Memphis, Oakland, Orange County und Phoenix die unteren 4. Diese 8 Teams sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Und damit auch keine neuen Überraschungen mehr möglich.
Was mir an der Western Conference besonders aufgefallen ist, gerade so in den letzten Spielen, die letzten 4, 5 Spiele, diese Conference ist wahnsinnig, nennen wir es mal instabil. Also es gibt fast kein Team, auch keines von den Playoff-Teams und vor allem auch keines von den oberen Teams, was gerade irgendwie eine konsequente Phase hätte, sondern bei allen Teams gab es zuletzt Up and Downs. Mal das ein oder andere Spiel gewonnen, aber auch unentschieden. Bei jedem Team außer Oakland ist auch eine Niederlage mit dabei. Bei Oakland war es immer eher so ein Wechsel zwischen Sieg und Unentschieden. Die haben gerade mal eine etwas bessere Phase. Nicht Oakland, Orange County meine ich. Aber ansonsten bei allen anderen Teams finde ich das sehr, sehr unbeständig. Und das finde ich ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Und dann vor allem noch ungewöhnlicher, dass trotzdem sich die Conference schon entschieden hat. Spricht nicht für die anderen Teams. Wobei ja selbst El Paso sich zuletzt ein wenig gefangen hatte. Gut, dafür war der Rest der Saison natürlich eine Katastrophe. Wo ich Oakland die ganze Zeit gerade schon erwähnt hatte, obwohl ich sie gar nicht erwähnen wollte, weil ich ja Orange County meinte, springen wir jetzt endlich mal in die Partie. Las Vegas gegen die Oakland Roots. Las Vegas sehr stark in dieser Saison. Oakland deutlich schwankender als Vegas, logischerweise. Da ist also, ja, es gab einen klaren Favoriten, würde ich behaupten. Und bei Oakland weiß man immer nicht, was da am Ende dann rauskommt. Jetzt ist die Frage, wie lief denn die Partie?
Also erstmal frei nach einem berühmten deutschen Fußballer. Oakland oder Orange County, Hauptsache Nevada. Und um die Frage zu beantworten, es lief überraschend gut für die Jungs aus Kalifornien, also von Oakland. Und ich muss zugeben, es war für mich auch das überraschendste Ergebnis am Wochenende. Denn Vegas hatte vor diesem Spiel in den letzten, ich meine, 19 Spielen nur einmal verloren. Sie spielten zu Hause, damit also auch den Heimvorteil. Und wie du schon sagtest, Oakland jetzt auch nicht so krass gut in letzter Zeit. Und das, ja, ein schön interessantes Ergebnis und ich glaube auch einige interessante Tore. Und daher eine gute Spielauswahl von dir, da muss ich dich mal loben.
Wow. Willst du mit dem ersten Tor anfangen?
Aber sehr gerne doch. Denn, ja, wir machen es wieder wie im ersten Spiel. Es gab früh ein Tor, hier sogar schon in der 3. Minute. Und das war tatsächlich ganz okay. Allerdings muss ich das da ein wenig auf den Torwart schieben. Denn es gibt einen typischen Fernschuss aufs Tor von Vegas. Der Keeper macht das, was er nicht machen sollte und lässt den Ball quasi nach vorne hin abprallen. Also mehr nach vorne, denn wirklich weit zur Seite. so dass dann Johnny Rodriguez, seines Zeichens Angreifer von Oakland, ganz bequem hinsprinten und den Ball ins leere Tor schieben kann. Sah jetzt nicht ganz glücklich aus, der Leihkeeper von Vegas. Und kein spektakuläres Tor. Also Fernschuss, Keeper lässt abprallen, Rodriguez schiebt ein und damit die Führung für die Gäste aus Kalifornien.
Vor allem lässt ihn ja ziemlich mittig abprallen und genau das ist ja das, was du nicht darfst. Es gibt weitere, nehmen wir es mal ungünstige Tore. Und bei dem jetzt folgenden Tor wird mir schon wieder ein Wortspiel aufgedrängt, was ich versuche zu verhindern. Wir haben die 12. Minute und wir erleben ein Eigentor, das durchaus überraschend kommt, muss ich zugeben, aber auch ganz cool aussieht, wenn es ein gewolltes Tor gewesen wäre, aber dadurch, dass es ein Eigentor ist, ist es umso bitterer. Der Ball befindet sich im Strafraum, könnte das eine flache Flanke werden, ist es aber nicht so richtig. Der Ball landet bei Hackensaw, der, ich weiß nicht genau, warum er diese Beinbewegung in der Sekunde macht. Auf jeden Fall stellt er sein Bein genau in dieser Sekunde anders hin als üblich. I don't know. Der Ball fliegt gegen seine Hacke und von der Hacke aus geht der Ball ins Tor. Ihr merkt das Wortspiel Hackentor und Hackensaw. Mehr muss ich nicht sagen.
Du meinst, das Tor wurde mit der Heckenschere gemacht?
Gefühlt ja.
Ich glaube, der Verteidiger war früher mal ein Stürmer und hat quasi geistig noch den Reflex gehabt, noch kurz quasi irgendwie einen Fuß dazwischen zu kriegen und hat erst dann realisiert, als der Ball schon unterwegs war, dass er das nicht machen hätte dürfen. Aber ja, ein eher kurioses und unnötiges Eigentor.
Mir ist in der ersten Halbzeit noch etwas aufgefallen. Nämlich, dass ich Vegas gar nicht so schlecht fand in der ersten Halbzeit. Sie hatten sich mehrere Chancen erspielt, darunter auch ziemlich gute. Da kam dann wieder das, wie oft so manchmal fehlende Quäntchen Glück mit dazu, beziehungsweise Pech. In dem einen Fall geht der Ball gegen den Pfosten, im anderen Fall knapp am Tor vorbei. Im nächsten Fall ist aber auch die Torhüterleistung ziemlich gut. Also sie haben so ein paar wirklich gute Chancen und hätten da durchaus das eine oder andere Tor noch machen können. Haben sie in der ersten Halbzeit aber nicht.
Ich muss ja sagen, was mir noch aufgefallen ist, war das Duell zwischen Valentin Noel von Vegas und Paul Blanchett von Oakland. Paul Blanchett ist der Keeper von Oakland und Valentin Noel, man könnte sagen, doch der MVP von Vegas in der Saison. Und Noel hat es mehrmals versucht mit einem Schlenzer in die rechte untere Ecke und jedes Mal konnte Blanchett den Ball zur Seite klären. Und das fiel vor allem in der ersten Halbzeit auf, weil es quasi diese Szene gleich mehrmals gab und jedes Mal endete es gut für den Keeper, der durchaus schöne Paraden zeigen konnte. Und deswegen, das war so mein Eindruck noch von der ersten Halbzeit.
Gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Die ersten paar Minuten passiert nicht so wahnsinnig viel. Also ich finde ehrlich gesagt, beide Teams sind da jetzt nicht besonders stark. Mir fällt auch bis zur 61. Minute keine großartige Chance ein, die wirklich gefährlich wäre. In der 61. Minute ist es Sinisa, der sich genau das Gleiche wahrscheinlich überlegt hat und dachte, das wird mir jetzt hier zu langweilig, ich probiere mal was anderes. Allerdings etwas, was wir an diesem Wochenende in der USL Championship mehrfach gesehen haben, nämlich von außerhalb des Strafraums, und in dem Fall war es sogar recht weit von außerhalb des Strafraums, einfach mal abzuziehen. Das macht er und das klappt auch. Und dementsprechend steht es dann 1-2.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser Szene nicht ganz mitbekommen, einfach aufgrund der Kameraperspektiven, ob der Keeper noch eine Hand an den Ball gekriegt hat, aber der Ball quasi über ihn ins Tor geflogen ist, oder ob er quasi gar nicht an den Ball rangekommen ist und der Ball quasi schon viel zu schnell für ihn gewesen ist. In beiden Fällen sah er auf jeden Fall nicht sonderlich gut aus. Der Leihkeeper Marx von Vegas. Und ein schönes Tor von den Sinisterra, muss ich zugeben.
Wobei, in dem Fall würde ich Marx da schon noch verteidigen. Wahrscheinlich sieht er den Ball recht spät. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach zu schnell war, beziehungsweise, dass der Ball auch zu hart geschossen war, als dass er ihn da bekommt. Gerade bei diesen Weitschüssen sich jetzt nicht unbedingt immer die Keeper in der Verantwortung. Da muss man sich mal fragen, warum er so viel Platz vorne hat, dass er das überhaupt die Möglichkeit bekommt, so einen Weitschuss zu versuchen.
Definitiv. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es auf der Kameraperspektive ein bisschen schwierig war, zu erkennen, was da quasi der Hauptgrund war. Also Fernschuss, oder der quasi nicht haltbar war oder quasi abgefälscht. Aber Tor ist Tor, und zwar egal wie.
Schöne Weisheit. Tor ist Tor.
In der 72. Minute gab es dann das nächste Tor. Auch das war nicht sonderlich spektakulär, aber es gab wieder Beteiligte, die wir heute schon mal erwähnt haben. Und zwar reden wir von Johnny Rodriguez, seines Zeichens Angreifer von Oakland, der erneut zum Tor kommt. Das Tor allerdings ist nicht sonderlich spektakulär, aber gut gemacht. Denn es gibt einen Querpass von rechts in den Strafraum von Vegas. Rodriguez ist schneller als sein Verteidiger, der knapp ein, zwei Meter hinter ihm ist, und haut den Ball, ja, mit so einer Mischung aus Pike und der Innenseite ins Tor direkt rein. Also direkt verwandelte quasi, ja, Direktabnahme. Sah sehr schön aus, war aber halt nichts Besonderes. Einfach nur in der Sekunde schneller geschaltet als der Gegenspieler. Und das ist, muss ich sagen, doch sehr auffällig in der Partie gewesen. Also Vegas oft mit so Einzelaktionen, die ganz schön aussahen und mit Pech am Pfosten oder am Keeper endeten. Und bei Oakland waren es oft die Umschaltsituationen, wo die entscheidenden paar Sekunden dann zum Tor geführt haben. So wie eben hier, mit dem Querpass, sofort Fuß rangehalten, Ball ist drin, viel zu schnell für die Defensive.
Die Partie endete aber nicht so. Es gab noch ein Tor. Beteiligt waren zwei, über die du schon mal gesprochen hattest. Es ist die 94. Minute. Er hat jetzt schon mehrfach sich mit dem Keeper duelliert, immer wieder verloren. So langsam ist er wütend. Man will ja endlich mal das Tor haben. Und dementsprechend entscheidet er sich, eine Taktik zu nutzen, über die wir heute schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich einfach mal von draußen abziehen. Das macht er sehr kraftvoll, muss man auch dazu sagen. Und der Ball ist im Tor. Endlich konnte er dieses Duell einmal für sich gewinnen. Allerdings dadurch, dass es in der 94. Minute ist und es jetzt erst 2-3 steht, ist es nicht so gut, weil es fällt kein weiteres Tor, kurz danach ist Schluss. Bedeutet, Las Vegas verliert das erste Mal seit Wochen und Oakland kann wichtige Punkte sammeln.
Ja, reicht er auch zum Playoff-Ticket damit. Also der Sieg hat das wirklich besiegelt. Muss ich sagen, hätte ich nicht zwingend erwartet in den letzten Wochen, dass die kalifornischen Teams mit Ausnahme von Monterey doch recht souverän in die Playoffs reinkommen. Und daher schöner Sieg, aber ich glaube, für Vegas am Ende wird sie jetzt nicht so sehr stören. Klar, sie könnten jetzt, wenn es ganz schlecht läuft, noch auf Platz 5 runterrutschen, wenn sie jetzt verlieren sollten, alle anderen gewinnen. Aber für sie ging es jetzt um die erste Playoff-Teilnahme in der Clubgeschichte. Mit 50 Punkten aus der aktuellen Saison, wenn sie so oder so eine echt gute Saison gespielt haben. Und da ging es quasi um Oakland ein bisschen mehr als für Vegas.
Für Oakland geht es jetzt auch nicht mehr um ganz so viel. Also klar, sie können auch nochmal auf Platz 8 runterfallen, wenn sie Pech haben. Könnten an sich aber auch nicht mehr groß steigen. Also Platz 6 ist ihnen sicher, Platz 8 nicht sicher, aber maximal Platz 6, minimal Platz 8.
Was halt noch wichtig sein kann oder relevant sein kann, das ist die Platzierung am Ende. Denn es geht ja auch um die Heimspielrechte. Das heißt, da wird schon noch ein bisschen drum gekämpft werden. Denn umso höher quasi die Platzierung oder umso besser die Platzierung, umso höher auch die Chance für Heimspielrechte. Denn wie wir wissen, US-Fußball ist Heimspiel oft schon ein sehr starker Vorteil. Und das könnte noch ein kleiner Ansporn am Ende sein, vielleicht nochmal ein paar Plätze zu klettern, obwohl man ja schon Playoff-Tickets drin hat. Aber, wie letztes Jahr gesehen, auch Heimspiele retten einem nicht zwingend, denn Phoenix hat ja den Titel geholt, obwohl sie in jedem Spiel die Auswärtsmannschaft waren.
Hat Gotham in der NWSL übrigens auch gemacht. Und in solchen Fällen muss man tatsächlich schon anerkennen, eigentlich ist der Titel dann sogar nochmal ein bisschen mehr wert, weil es ja noch viel mehr Arbeit ist. Trotzdem, die Teams werden versuchen, Heimrecht zu bekommen und werden da am letzten Spieltag nochmal ordentlich gegeneinander antreten. Gibt es denn eine Partie aus der Western Conference, von der du sagen würdest, die sollte man sich unbedingt ansehen?
Ich muss zugeben, spontan eigentlich nicht. Die meisten Spiele, ich würde vielleicht noch sagen, Memphis gegen Rhode Island müsste es, glaube ich, gewesen sein. Oder nee, Memphis gegen New Mexico. Da geht's tatsächlich auch noch ein bisschen um das Thema von eben. New Mexico wird definitiv Platz 1 bleiben und da kann jetzt auch nichts mehr passieren. Aber für Memphis geht's eben noch um eine Menge. Und da wird der Drang noch für sie sehr hoch sein, das Ding zu gewinnen. Und ich bin ganz ehrlich, ich traue es denen auch noch zu. New Mexico spielt etwas seltsam, seitdem sie ein Playoff-Ticket sicher haben. Und die Fans nehmen das auch überhaupt nicht übel. Also sie sagen oft bei Spielen, die sie unnötig verloren haben, ja, das andere Team hat das dringender gebraucht. So zum Beispiel in der Pleite im wichtigen Spiel gegen Sacramento oder im Derby gegen Phoenix. Und ich glaube, wenn die Mentalität weiter so geht, bloß kein Verletzen und sich ein bisschen schonen, dürfte Memphis das deutlich eher als ernste Partie annehmen. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das am Ende eine interessante Partie wird. Denn Memphis will das Ding höchstwahrscheinlich unbedingt gewinnen, um eben noch möglicherweise ein Heimrecht zu bekommen. Und New Mexico muss eben beweisen, dass sie vielleicht doch nicht ganz zu Unrecht die Nummer 1 im Westen sind. Deswegen wäre das mein Tipp. New Mexico gegen Memphis.
Ich glaube ja tatsächlich auch, eine sehr interessante Partie wird die Hartford-Partie werden, weil wir sind in Orange County, die ja aktuell auf Platz 7 der Western Conference sind, 43 Punkte. Phoenix hinter ihnen hat 42 Punkte und Oakland hat 44 Punkte. Das sind die einzigen, mit denen sie sich überhaupt noch duellieren können. Hat sich einen sehr harten Gegner ausgesucht und muss auswärts ran, nämlich Louisville. Da sehe ich jetzt eventuell nicht die allergrößten Chancen. Oakland spielt zu Hause, hat Birmingham zu Gast. Könnte, also gut, Birmingham hat ja die theoretische Chance. Die werden es versuchen. Das könnte zwar eine wilde Partie werden, sagen wir es mal so. Am realistischsten aber, finde ich, ist die Partie eben zwischen Orange County und Hartford, die beide gerne zumindest die Punkte haben wollen würden. Und gerade für Hartford wird es interessant werden. Die brauchen definitiv den Sieg. Und ich glaube, so vom Spielerischen her ist da für beide Teams was drin. Also das wird auf jeden Fall keine langweilige Partie werden. Hast du noch einen Tipp oder wollen wir erstmal in die Pause gehen und danach in die League One und Super League?
Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, keinen Tipp mehr, möchte aber empfehlen, schaut euch die Spiele an. Also für die, die irgendwie jetzt erst diesen Podcast entdecken, die USL gibt es nach wie vor seit Jahren kostenlos auf dem YouTube-Kanal der USL, die auch exakt so heißt. Also USL on YouTube. Alle Spiele werden live gezeigt, alle Spiele werden aufgezeichnet. Es gibt für jedes Spiel Highlight-Videos. Guckt euch das an. Wir kommen jetzt in die wirklich heiße Phase der Saison. Die letzte Woche der Regular Season, diese Woche und ab nächster Woche sind wir schon in den Playoffs. Ich will also keine Ausreden hören, dass ihr keine Zeit oder keine Möglichkeiten hattet. Es ist kostenlos, es wird gespeichert, könnt euch angucken, wann ihr wollt, wie ihr wollt und müsst nicht mal was zahlen. Gönnt euch das lieber, als, keine Ahnung, zum 8. Mal irgendwie ein DAZN-Abo zu verlängern, weil ihr irgendein unwichtiges Spiel in der Conference League, Nations League, Super League oder whatever gucken wollt. Gönnt euch die USL.
Außer in der USL Super League.
Genau, aber die läuft ja eh auch auf YouTube mittlerweile.
Und bevor jetzt der Hot Button nach der Ansage zuschlägt, machen wir eine kurze Werbung und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt in die League One. In dieser gab es nämlich schon die Verleihung des ersten Preises. Welcher das ist, sagen wir gleich, wenn wir gesagt haben, oder wenn wir die Partie mal ausgewertet haben, die jetzt gleich als nächstes kommt. Denn eines der beiden Teams bekam einen Preis. Das andere auch, aber nicht so ein Preis, den man haben will. Wir reden nämlich über South Georgia Tormenta gegen Union Omaha. Union Omaha, Platz 1, Tormenta eher durchwachsen. Nett formuliert. Also eine Partie, wo es durchaus vielleicht schon einen Favoriten gibt. Jetzt ist die Frage, hat sich dieser auch durchgesetzt oder gab es eine Überraschung? Starten wir mal mit der Partie. Und tatsächlich gab es schon eine Überraschung, nämlich nach 2 Minuten. Da ist es Aaron Walker, der von außerhalb, nach 2 Minuten schon, einfach mal abzieht. Wie ist das Ganze passiert? Die Situation war im Prinzip ein schneller Konter vom eigenen Torhüter aus, der den Ball weit nach vorne gepasst hat. Danach haben sie vorne ein bisschen mit dem Ball hin und her gedullied, also kam da noch nicht so richtig zum Abschluss. Irgendwann prallt er von irgendwelchen Füßen ab, fliegt in die Nähe von Walker, der hat den Ball und macht es dann von außen. Sehr, sehr schnelles Vorgehen, aber wenn du unbedingt gewinnen willst, vielleicht auch die richtige Strategie, sehr früh in Führung zu gehen.
Sah auf jeden Fall nicht ganz schlecht aus, muss man ja zugeben.
Ja.
Aber ja, überraschende Führung für die Heimmannschaft und die Underdogs. Es gab ungefähr, ja, etwas mehr als 30 Minuten später das nächste Tor der Partie und das war irgendwie schön, aber vor allem kurios. Denn es war ein Eigentor der besonderen Art. In den meisten Fällen ist es ja irgendwie so, dass es eine Flanke in den Strafraum gibt und der Verteidiger ungünstig an den Ball kommt und abfälscht. In der Szene, glaube ich, hatte der Verteidiger einen geistigen Aussetzer und hatte zugleich noch das Pech, dass der Keeper zu weit draußen war. Denn Omaha leistete sich ein Eigentor. Nuhu im Tor war schon zu weit aus dem Tor rausgerückt und war eher dem linken Pfosten näher, als quasi wie üblich mittig im Tor zu stehen. Und sein Verteidiger versucht ihm den Ball zurückzupassen. Da Nuhu, wie erwähnt, schon zu weit aus dem Tor raus war und der Ball quasi völlig zu weit weg für ihn gewesen ist, kann er nur zugucken, wie der Ball im, ja, holprigen Tempo unten rechts ins eigene Tor reinkullert. Und das sah doch schön aus. Also schön und traurig zugleich, wenn der Verteidiger irgendwie einen Rückpass machen will, der Torwart geistig auch gar nicht in der Nähe ist und beide nur noch den Ball hinterher gucken können und sich dabei fragen, was zur Hölle war das denn gerade? Also ein Verteidiger-Eigentor der kuriosen Art und keins der, er konnte nichts anderes machen Art.
Naja, er hätte ja schon was anderes machen können, nämlich indem er vorher mal guckt, wo er den Ball hinspielt, bevor er den Ball blind einfach Richtung, ja, da steht schon der Torhüter, spielt. Das klassische Problem, wenn genau das passiert. Es gibt ein weiteres Problem. Diesmal allerdings auf der Seite von Tormenta, weil sie haben sich überlegt, ist jetzt hier kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Wir führen 2-0. Das ist uns jetzt zu langweilig. Wir wollen es ein bisschen spannender haben. Also kam ihr quasi Retter in der Rüstung für die Spannung herangesprungen von hinten. Also gut, er kam nicht gesprungen, er kam gerannt, rannte im Strafraum sogar, glaube ich. Oder ich überlege gerade, ob es im Strafraum war, es war nicht im Strafraum. Aber zumindest rannte er seinem Gegenspieler von hinten auf den Fuß, trat da ordentlich rauf und bekam eine gelbe Karte. Der Retter dieser Situation ist Streetman. Das Problem ist aber, er hatte zuvor schon mal eine gelbe Karte gesehen, das heißt, das war jetzt seine gelb-rote Karte und Tormenta musste dann ab der 40. Minute in Unterzahl spielen. Das brachte in meinen Augen vor allem eines mit sich, nämlich dass Union Omaha besonders aufdrehte und danach durchaus gute Chancen hatte.
Ich muss halt zugeben, dass das quasi mit schon die Spielentscheidung gewesen ist. Ich weiß nicht, was man den Jungs von Tormenta ins Müsli gerührt hat, aber ich sag mal so, das war nicht das einzige Frustfoul in diesem Partiechen und vor allem auch nicht die einzige vom Platzschickung. Also ich habe keine Ahnung, was da abgelaufen ist, aber das war wirklich nur der Anfang und das ist kurios. Auf jeden Fall hat mit der Überzahl der Gast von Omaha die, ja, kann man so sagen, Führung auf dem sportlichen Parkett übernommen. Und es dauerte trotzdem nur ein bisschen bis zur 63. bis es dann tatsächlich das nächste Tor gab. Und das war auch wieder ein Eigentor. Kurioserweise, aber hier, ja, doch dann die klassische Szene. Es gab eine Flanke von Omaha in den Strafraum von Tormenta. Der Verteidiger steht am linken Pfosten, kann nicht viel anderes machen, als quasi mit dem Fuß, der schon in der Nähe ist, den Ball ins eigene Tor zu lenken, aus, ich sage mal, einem Meter Entfernung, kommt Omaha mit einem Tor ran, es steht 2-1 und vorn muss sich leider ein wenig, kopfschüttelnd vom Platz entfernen oder von seiner Position entfernen. Denn es wird wieder spannend für die Gäste und vor allem auch hier wieder ein eher drolliges Eigentor. Wenn man überlegt, von 3 geschossenen Toren waren 2 Eigentore, das ist auch schon irgendwie besonders.
Danach, 4 Minuten später, kommt erstmal eine normalere Szene, die aber trotzdem ganz nett aussieht. Es wird eine Flanke geschossen oder zumindest versucht. Der Ball ist sehr zügig unterwegs. Ein Verteidiger von Tormenta versucht, den Ball irgendwie rauszuköpfen, kommt da irgendwie auch mit den Haarspitzen ran. Also man sieht schon, die Flugkurve vom Ball ändert sich leicht. Der Ball ist aber immer noch sehr stark oder sehr schnell unterwegs. Und Tsaiko Lewis kommt angerannt, nimmt den Ball direkt und schießt ihn aufs Tor. Und der Ball ist drin. Sieht, muss ich sagen, durchaus nett aus und bringt den Ausgleich in der 67. Minute.
Es dauerte dann 20 Minuten, bis dann tatsächlich das nächste besondere Ereignis passiert. Und es ist wieder kein Foul, oder das ist diesmal kein Tor, sondern wieder ein Foul und schon wieder eine gelb-rote Karte. Und tatsächlich auch für dieselbe Mannschaft. Denn Tormenta spielte danach nur noch mit 9 Mann. Vivas fliegt vom Platz, nachdem er, auch hier wieder völlig unnötig, einem Gegner von hinten umgegrätscht hat. Er hatte schon gelb, kriegt in der Szene die gelb-rote Karte, fliegt vom Platz und das nur knapp 4 Minuten vor Schluss. Ich habe keine Ahnung warum. Vor allem, wenn du schon in Unterzahl bist, solltest du generell eher vorsichtiger spielen. Und so musste die Heimmannschaft gegen das beste Team der Liga mit 9 Mann spielen. Ja, nachdem Vivas eben die Sense ausgepackt hat.
Es fällt natürlich noch ein Tor. Wir befinden uns im Strafraum von Tormenta. Es ist die 90. Minute und es gibt eine Ecke. Der Ball wird getreten, fliegt in den Strafraum, fliegt Richtung Tor. Und jetzt kommt das, was Wolf am allerliebsten kritisiert. Da steht niemand am Pfosten. Also doch, da steht jemand am Pfosten. Aber es ist halt kein Verteidiger, sondern es ist der Angreifer, Dolabella. Der, ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube sogar, der Ball wäre direkt reingegangen. Auf jeden Fall macht Dolabella da wirklich den Sack zu, dass der Ball wirklich ins Tor geht und es dann wirklich 2-3 steht. Das ist allerdings noch nicht mal die letzte Szene, über die man sprechen muss, sondern es gibt noch eine weitere Szene und das ist wieder eine gelb-rote Karte. Und es ist wieder eine gelb-rote Karte für Tormenta und es ist wieder eine völlig unnötige Szene, die nicht nur dämlich ist, sondern die in dem Fall durchaus auch für eine härtere Verletzung hätte sorgen können. 94. Minute. Man weiß ja, man ist schon gelb vorbelastet, vor einem sind schon 2 Spieler vom Platz geflogen und der Schiedsrichter ist recht locker mit seinen Karten. Das müsste man nach 94 Minuten verstanden haben. Scheint aber nicht so zu sein, denn Jack Dangler ist ein recht hochgewachsener Mann, vom Körperbau auch eher stämmiger Mann, also eher muskulös und ist nicht der Allerschnellste. Und das wird ihm in dieser Situation zum Verhängnis. Es gibt einen Konter von Omaha und er versucht, so auf Höhe der Mittellinie in den Ball im Prinzip zu grätschen, kommt aber zu spät, er verpasst den Ball und grätscht so leicht von hinten seitlich seinen Gegenspieler um. Dieser fliegt dabei aber, also sieht schon fast ein bisschen spektakulär aus, auf jeden Fall schon recht schmerzhaft sieht es aus. Fliegt er jetzt nicht besonders weit, aber er überschlägt sich und landet mit dem Kopf recht hart auf dem Boden. Das hätte schnell böse enden können. Der Schiedsrichter lässt die Szene trotzdem weiterlaufen, gibt den Vorteil und letztendlich gibt es kein Tor daraus. Allerdings bekommt Dengler kurz darauf, als die Szene dann vorbei ist, noch seine verdiente gelb-rote Karte. Das heißt, Tormenta hat in dieser Partie 3 Spieler verloren und ist trotzdem noch ist immerhin über die Zeit gebracht. Punkte haben sie aber trotzdem nicht mitgenommen.
Er dürfte mit ziemlicher Sicherheit das erste Spiel sein in über 112 Folgen, wo 3 Leute von derselben Mannschaft vom Platz fliegen Und zwar jedes Mal dazu nochmal völlig unnötig durch, ja, unnötig harte Fouls. Und ich frage mich, warum zur Hölle? Also du hast schon deinen Sieg dadurch verspielt, die erste gelb-rote Karte zu kriegen. Du hast dann einmal weniger, holst nochmal eine zweite gelb-rote Karte ab und du liegst dann sowieso schon hinten mit zwei Mann zu wenig, um dir dann noch die dritte gelb-rote Karte abzuholen. Warum? Also vor allem der Frust bringt dir nichts. Du hast die Partie schon verloren, du hast dir schon deine Leute kaputt gemacht. Und was willst du damit erreichen? Und vor allem gut für die Mannschaftskasse dürfte das auch nicht sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass die mega krasse Gebühren dann dafür zahlen müssen. Aber selbst wenn es so eine kleine Gebühr ist, mal eben drei Leute, die sich beim Trainer melden müssen, weil sie unnötig vom Platz geflogen sind und unnötig das Team geschwächt haben, das war bestimmt eine sehr unterhaltsame Kabinenansprache.
Wie ist das eigentlich? Muss man in der League One dann irgendwie, keine Ahnung, einen Träger Bier mitbringen oder so? Pizza ausgeben? Vielleicht gab es aber auch Pizza in der Umkleide, deswegen wollten sie einfach schon viel früher in der Umkleide sein, damit sie noch die guten Stöcken bekommen.
Wirklich. Aber es gibt vielleicht noch ein Trostpflaster für die Foul-Leute von Tormenta. Sie sind nicht in den Playoffs dabei. Es steht mich jetzt fest, dass sie die Playoffs verpassen werden. Und ich sag mal so, das gibt also auch mehr Zeit im Winter zur Erholung oder um noch ein bisschen Straftraining zu bekommen. Also Glückwunsch, Jungs. Ihr habt jetzt mehr Zeit zum Straftraining, weil ihr unter anderem mit den verlorenen Punkten dafür gesorgt habt, dass ihr nicht in die Playoffs kommt. Denn Richmond hatte vor dem Spiel 21 Punkte, Tormenta hatte 20 Punkte. Richmond gewann, ist damit für die Playoffs qualifiziert, Tormenta verlor und so können sie nicht mehr in die Playoffs rutschen.
Im Großen und Ganzen natürlich, Omaha war in dem Fall das Team mit den meisten Chancen, das Team mit dem meisten Ballbesitz. Es ist auch klar, wenn du, lassen wir den letzten Mal weg, aber wenn du mit zwei Personen in Überzahl bist, ist das Spiel recht leicht. Trotzdem, oder anders formuliert, ich glaube, aus dieser Partie hätte noch etwas anderes werden können. Sie hätte noch spannender sein können, wenn diese Dummheiten nicht gewesen wären. Oder aber Tormenta hätte sich durchaus auch den Sieg holen können. Für Omaha gab es dagegen aber einen Preis. Erzähl doch mal, was haben sie denn bekommen?
Sie bekamen die USL League One Player Shield. Wer sich jetzt denkt, Shield habe ich doch im US-Fußball schon mal woanders gehört. Ja, es ist im Prinzip die exakt selbe Idee. Denn es ist für die, die die MLS kennen, quasi wie die Supporter Shield. Das heißt, die Player Shield ist im USL-Kosmos eine Sondertrophäe für die punktbeste Mannschaft der regulären Saison. Und mit dem Sieg gegen die Jungs aus Tormenta hat sich Omaha als Tabellenführer und eben weit abgeschlagene Tabellenführer die Player Shield geholt. Sie haben 45 Punkte zum heutigen Standpunkt und der erste Verfolger hat 39. Damit gewann Tormenta neben dem Playoff-Ticket, das sie schon eine Weile sicher haben, eben den kleinen Bonus, eine kleine Bonusschale für die punktbeste Mannschaft der regulären Saison. Glückwunsch an die ehemaligen Meister aus Omaha.
So ist es. Für Omaha natürlich bis dato eine recht gute Saison. Jetzt werden sie aber natürlich versuchen wollen, auch in den Playoffs noch entsprechend anzuschließen. Sie müssen jetzt als nächstes oder das letzte Spiel, was sie haben werden, wird schon am Samstag sein, zu einer ziemlich guten Zeit, nämlich um 23 Uhr, gegen Central Valley Fuego. Das Team, was man durchaus schlagen kann. Sie sind aktuell 12. 5 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden und 13 Niederlagen. Und Omaha spielt, wenn ich mich nicht völlig irre, auch zu Hause. Von daher sollte das durchaus eine Partie sein, wo sie nochmal ein paar Punkte mitnehmen können. Wollen wir nochmal eine ganz kurze Pause machen?
Können wir machen. Ich wollte nur erwähnen, dass in der League One auch schon alles entschieden ist in den Playoff-Rennen. Da geht es also höchstens nur noch um die Heimrechte im Stadion und nicht mehr um ein Playoff-Ticket. Da ist jetzt auch schon alles entschieden.
Dann machen wir jetzt nochmal die kurze Pause, bis es dann gleich zu den Frauen geht. Wir hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir springen jetzt mal in die USL Super League zu den Frauen. Dort ist in dieser Woche verkündet worden, dass während der Länderspielpause es auch in der USL Super League die ersten Frauen gibt, die für, nicht die ersten in der USLW, gab es ja auch schon vereinzelte, aber diesmal ein paar mehr Spielerinnen, die in Nationalmannschaften berufen wurden. Das sind unter anderem insgesamt sind es 8 Spielerinnen, die auf die Länder Argentinien, Bosnien-Herzegowina, Costa Rica, Haiti, Marokko, Panama, die Philippinen und Wales einberufen wurden und für diese Nationalmannschaften spielen dürfen. Gehen wir mal in die Liga selbst. Anders als bei den Herren und in der NWSL ist die Saison da ja gerade nicht am Enden, sondern sie hat ja frisch angefangen erst. Es sind ja erst ein paar Spiele vergangen. Das heißt, wir nähern uns da keinen Playoffs oder ähnlichem, sondern sind noch recht weit am Anfang des Spielbetriebs. Wir haben jetzt schon die eine oder andere Partie gesehen, in unterschiedlich guter Qualität. Und jetzt sehen wir uns mal ein Spiel an von einem Team, was erst spät zeigen konnte, was es kann, aber so zuletzt immer wieder ganz gut überzeugt hat. Nicht mal überrascht, sondern wirklich überzeugt, weil da durchaus Qualität im Team steckt und sie bis dato einige Punkte machen konnten. Ich spreche vom Brooklyn FC. Die durften endlich zu Hause wieder spielen und hatten Tampa Bay Sun FC zu Gast. Was war denn deine Erwartung an diese Partie?
Dass es wahrscheinlich fußballerisch doch recht unterhaltsam werden dürfte oder werden sollte. Denn Tampa Bay startet jetzt ziemlich gut in die Saison und hat auch eine sehr gute Keeperin zum Beispiel. Und die Spätstarter von Brooklyn hatten ja auch eine ungeschlagene Serie, bevor sie dann eben neulich verloren haben. Und da beide Mannschaften mir bisher doch recht gut vorkamen im Verhältnis zu manch anderen, hatte ich auf eine hochklassige Partie gehofft. Und muss zugeben, ich glaube, das war mit einer der besten Super League-Partien, die wir beide bisher uns in Highlights angeguckt haben.
Mir ist übrigens gerade aufgefallen, das haben wir gar nicht so wahrgenommen, aber der Oktober war irgendwie nichts für Brooklyn, weil sie haben im Oktober bis dato noch kein Spiel gewonnen gehabt. Sie hatten 3 Niederlagen und einen Unentschieden. Davor die Wochen 3 Siege und einen Unentschieden. Es wurde also Zeit, eventuell auch im Oktober mal 3 Punkte mitzunehmen. Ob sie das geschafft haben, besprechen wir dann jetzt gleich.
Du meinst das Lied No Sleep Till Brooklyn wurde umgeschrieben in No Win for Brooklyn?
Zumindest im Oktober. Jetzt ist natürlich die Frage, darf man dieses Lied umschreiben und auf Oktober beziehen oder konnten sie doch noch ein Spiel im Oktober gewinnen? Was meine Erwartung, ehrlich gesagt, an diese Partie war, die war nicht extrem hoch. Ich fand Tampa zuletzt noch nicht ganz flüssig. Also es gab Partien, da waren sie gut, haben auch guten Fußball gespielt, aber dann gab es wiederum auch Partien, da haben sie große Schwächen gezeigt. Gegen Brooklyn, die allerdings ja, wie wir festgestellt haben, zuletzt auch nicht die stabilsten waren. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht die allerbeste Partie erwartet. Es fängt aber schon interessant an, oder nicht interessant, es fängt gut an, zumindest aus Sicht von Tampa. 5 Minuten. Stehen sie im Strafraum von Brooklyn und haben schon den ersten Torschuss hinter sich. Der Ball prallt in dem Fall wird geblockt von der Torhüterin und Sydney Lascello bekommt diesen Ball und zieht diesen direkt aufs Tor und macht das Tor. Dementsprechend geht Tampa an der Stelle in Führung.
Ich muss ja sagen, dass mir die gute Dame doch sehr positiv in der Partie aufgefallen ist. Sie ist zum einen, finde ich, technisch durchaus begabt und zum anderen verdammt schnell. Also wie sie sich da durch die Reihen durchgewuselt hat und mit welcher Geschwindigkeit sie über den Platz gepäst ist, das war schon deutlich schneller als die ihrer Gegnerin stellenweise, sodass die überhaupt zu Fouls greifen mussten, um sie zu stoppen. Das fand ich doch beachtenswert.
Absolut. Also, man kann durchaus die Highlights mal empfehlen und es gibt eine Szene, da sieht man sie. Und da sieht man, wie sie ganz viele andere Spielerinnen vernascht. Das sieht sehr, sehr schön aus.
Es gibt eine Sache, die wir heute schon angesprochen haben und die wir eigentlich immer wieder ansprechen müssen, denn eine der Standardregeln einer Torhüterin oder eines Torhüters ist ja, wenn du einen Schuss abwehrst, dann niemals nach vorne und wenn zur Seite, dann so weit weg, dass kein Gegner direkt rankommen kann. In den meisten Fällen schafft das der Keeper auch und lenkt den Ball dann zum Beispiel zu einer Ecke ab. Und in Minute 29 klappt das nicht. Denn Kosal, die Ersatzkeeperin für Tampa, kriegt einen Fernschuss aufs Tor. Der ist nicht sonderlich spektakulär und sie fälscht den Ball zur rechten Seite ab. Allerdings ist in der Nähe Dana Sheriff, die Angreiferin von Brooklyn, reagiert natürlich in der Szene sehr, sehr schnell und schafft es, den Ball aus spitzen Winkel ins Tor unterzubringen, bevor die Keeperin überhaupt wieder auf den Beinen war. Und ich will jetzt nicht zwingend sagen, die Keeperin war da komplett die Alleinschuldige, weil, ich sag mal so, Abpraller sind meistens drin und werden in Hinsicht gut gemacht. Aber mit Blick darauf, dass sie das nicht nur einmal gemacht hat in der Partie, also Abpralle sehr ungünstig zur Seite oder zum Gegner abfälschen, muss ich sagen, war das so die erste Szene, wo sie mir negativ aufgefallen ist. Und deswegen 29. Minute, Brooklyn kommt zum Ausgleich, nachdem die Keeperin einen Schuss nur unzureichend klären kann.
Ich spoilere schon mal ein bisschen. Mir ist sie auch aufgefallen, aus den gleichen Gründen, wie sie dir aufgefallen ist. Diese Abpraller beispielsweise, das ist ein Fehler, den sie eigentlich bereuen müsste, nachdem sie sich dadurch ein Tor hat einfangen lassen. Aber diesen Fehler macht sie mehrfach. Und der wird mehrfach durchaus brenzlig, weshalb ich nicht verstehe, dass sie da aus der Situation nicht lernt, sondern immer wieder diesen Ball irgendwo abprallen lässt. Und sie wirkte die Partie über sehr unsicher. Ehrlich gesagt fand ich, war sie die einzige Spielerin in dieser Partie, die mir aufgefallen ist, dass sie qualitativ nicht dem entspricht, was die anderen Spielerinnen auf dem Platz legen. Weil ich schon fand, dass das qualitativ wirklich eine überraschend gute Partie war. Und ich bin hier diejenige von uns, die die Super League am kritischsten sieht, weil ich ja Fan der NWSL bin. Aber in der Partie muss ich sagen, die war wirklich gut. Die war sehenswert, es gab wirklich schöne Szenen. Wir haben Sydney Lascello ja schon angesprochen, die da eine sehr, sehr schöne Szene hatte. Aber auch von anderen Spielerinnen sieht man wirklich gute Momente. Aber Cosell fällt leider wirklich negativ auf. Das ist nicht das, was man sich eigentlich für eine erste Liga wünscht. Es gibt noch ein weiteres Tor in der ersten Halbzeit. Und das resultiert aus einem Elfmeter. Dieser Elfmeter kommt zustande, weil eine Verteidigerin von Tampa Bay ihre Gegenspielerin im Strafraum recht offensichtlich hält. Diese gerät zu Boden deshalb. Und es gibt dann halt den Elfmeter. Der sitzt dann am Ende auch. Da kann man Kossel keine Schuld geben. Elfmeter ist Elfmeter. Aber ja, Brooklyn führt dann jetzt an der Stelle.
Ich muss halt sagen, dass ich da ein bisschen enttäuscht war. Also zum einen, wie die Szene zustande gekommen ist und zum anderen, wie leicht man da dann das Gegentor zugelassen hat. Das war doch sehr unnötig. Und ich habe mal so ein bisschen paar Stats rausgesucht, mit denen wir unsere Meinung zur Keeperin ein bisschen untermalen können. Also es gab, Ashley Orkus hatte bisher 5 Spiele, die Nummer 1, und Lauren Cosal hatte 2 Spiele, wovon eben das Spiel jetzt eins der beiden gewesen ist. Ashley Orkus hatte insgesamt 21 Schüsse aufs Tor, wovon sie 17 gehalten hat. Und sie hat 4 Gegentore kassiert. Hat also eine Paraden-Success Rate von 81%. Lauren Cosal hat 2 Spiele bisher gespielt, und zwar das und das Spiel davor, und hat auch immerhin von 9 Schüssen 7 gehalten, aber hat sich halt damit doch, wie ich fand, das schon schlechter gemacht durch dieses Gegentor und durch diese Spielvariante. Und ich frage mich, wenn du so eine gute Keeperin hast, die es ja auch geschafft hatte, ich meine, innerhalb von irgendwie einer Woche die Torwartparade der Woche und dann auch die Spielerin des Monats zu werden, warum du sie nicht wirklich dauerhaft spielen lässt, sondern einfach mitten in der Saison da den Wechsel vollziehst, ich weiß es nicht. Also ich finde, das war ein taktischer Fehler in der Partie, denn Brooklyn hätte dadurch locker noch 2-3 Tore mehr schießen können. Das finde ich irgendwie sehr ungünstig. Und deswegen, bei dem Elfmeter trifft sie keine Schuld, weil das war quasi ein Fehler der Verteidigung. Aber durch diese Abpraller, die halt dann auch zu einem Tor geführt haben, muss ich leider sagen, war auch für mich aus meiner Sicht die Temper-Ersatzkeeperin wirklich die schlechteste Temper-Spielerin auf dem Feld. Und der Elfmeter war jetzt ganz okay, würde ich sagen.
Ja, da gab's nichts dran zu kritisieren. In der zweiten Halbzeit fallen keine Tore. Es gibt ein paar Chancen, aber jetzt fand ich ehrlich gesagt auch keine, über die man groß noch reden müsste, oder?
Nö.
So hat sich in dem Sinne Brooklyn durchgesetzt, hat endlich einen Sieg im Oktober errungen. Da war für Tampa aber erheblich mehr drin. Wie du es schon gesagt hast, wahrscheinlich war es taktisch die falsche Entscheidung, die Torhüterin an der Stelle nicht zu wechseln, sie war ja in der Partie davor schon, aber nicht die erste Torhüterin zu nehmen, sondern die zweite Torhüterin. Mal sehen, wie der Trainer für die nächste Partie darauf reagiert. Ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten schon mal über Tampa gesprochen und hatten schon mal festgestellt, dass sie eigentlich durchaus gut kicken können, aber es halt nicht immer dazu reicht, dass sie dann am Ende auch die Partien gewinnen. Brooklyn bleibt damit nun auf Platz 2 der Tabelle in der Super League und hat trotz ihrer Schwächephase, die sie zwischenzeitlich hatten, den Platz noch ganz gut verteidigt. Auf Platz 1 ist Carolina Ascent, die auch noch nicht zu 100% fit sind, sagen wir es mal so. Sie haben bis dato 4 Spiele gewonnen und 4 Unentschieden gespielt. Auf Platz 3 ist Fort Lauderdale und auf Platz 4 ist Dallas. Auf dem ersten Nicht-Playoff-Platz ist aktuell Tampa. Aber wie gesagt, wir sind erst am Anfang der Saison, da ist noch viel Zeit. Da sind noch viele Spiele dazwischen und mal sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Hast du ansonsten noch etwas?
Nicht wirklich. Ich würde euch nur empfehlen, auch nochmal das Highlight-Video selber anzugucken, damit ihr mitreden könnt. Und natürlich geht wie üblich, wir geben allen Spielern eine Chance. Und wenn die Keeperin aus ihren Fehlern lernt, mit dem Abprallern, dann war das vielleicht sogar ein ganz gutes Spiel für sie, um halt wirklich das mal zu lernen. Weil man kann ja keine Erfahrung gewinnen, wenn man gar nicht in die Gelegenheit kommt, Erfahrung zu sammeln. Nur in diesem Spiel hat es auf jeden Fall zur Niederlage beigetragen. Und das ist für jeden Spieler übel, aber für einen Keeper erst recht, denn das bleibt mich noch eine Weile länger kleben, als wenn jetzt zum Beispiel der Stürmer das Tor nicht getroffen hat, was in der Theorie zum Sieg hätte führen können. Frag mal Loris Karius, wie lange der den Patzer, ich glaube, gegen Real Madrid im Champions-League-Finale mit sich rumtragen musste. Deswegen, viel Glück an die Ersatzkeeperin in der Zukunft. Das war kein Hate von uns, nur sachliche Kritik. Und gönnt euch mal die Highlights und macht euch ein eigenes Bild daraus. Denn die Damen sind wie bei den Herren in der USL. Sie werden komplett auf YouTube gezeigt. Es gibt auch Highlight-Videos. Also gönnt's euch, macht euch ein eigenes Bild. Und schreibt doch gerne mal, wie ihr die NWSL und die Super League vom Niveau her einschätzt. Oder ob ihr vielleicht eher Team Super League oder Team NWSL seid. Denn wer hat die tollsten Brandings in letzter Zeit? Natürlich Boss Nation von der NWSL.
Die sind der Boss. Aber ja, in der NWSL gibt es ja auch ein neues Branding. Beziehungsweise einen neuen Teamnamen. Aber das ist was anderes. Hat nichts mit der USL zu tun. Wenn du nichts mehr hast, würde ich vorschlagen, soll es das für heute gewesen sein, gebt uns wie immer gerne Feedback auf Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box2Box. In der nächsten Woche schauen wir dann mal, wie sich der letzte Spieltag in der Championship und in der League One entwickelt hat und ob wir vielleicht nochmal eine ganz veränderte Torhüterin in der Super League erleben oder ganz plötzliche Überraschungen. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.